Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Hier ist Voice of Indonesia mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Präsident eröffnet Bau der Batteriefabrik für Elektrokraftfahrzeuge. Der Präsident begrüßt Öffnung der Wirtschaft unter Einhaltung der Pandemieregeln. Die Pandemie ist eine Herausforderung für die Entwicklung des Tourismussektors. Minister für Tourismus und Kreativwirtschaft vermittelt zwei wichtige Botschaften im Global Tourism Forum 2021. 32 Länder nehmen an JOIC-Konferenz und internationalem Symposium teil. Malaysia spendet Covid-19-Ausrüstung an Indonesien. Hören Sie nun die Einzelheiten. Präsident Joko Widodo hat am Mittwoch den Beginn des Baus der Fabrik der Elektrokraftfahrzeugindustrie in Karawang, West Java eröffnet. Zu diesem Anlass sagte er, dass diese Fabrik die erste und die größte in Südostasien mit einem Investitionswert von 1,1 Milliarden US-Dollar sei. Der Bau dieser Fabrik zeige die ernsthafte Realisierung der Regierung zur nachgelagerten Industrie. Joko Widodo erklärte, dass Indonesien über die größten Nickelreserven der Welt verfüge. Mit diesem außergewöhnlichen Potenzial glaube er, dass Indonesien in den nächsten 3 bis 4 Jahren mit einem guten Management zu einem bedeutenden Produzenten und Fertigwaren auf Nickelbasis werde. Das Downstreaming der Nickelindustrie werde die Wertschöpfung des Nickelersatzes signifikant steigern. Wenn dies zu Batteriezellen verarbeitet wäre, kann der Wert um das 6- bis 7-fache gesteigert werden. Er fuhr fort, wenn dies zu Elektroautos führe, würde sich die Wertschöpfung um das 11-fache erhöhen. Präsident Joko Widodo bedankte sich für die vorsichtige Öffnung der Wirtschaftssektor während der Pandemie, gefolgt von der öffentlichen und betrieblichen Einhaltung der Gesundheitsprotokolle. In einer virtuellen Rede bei einem Online-Seminar in Jakarta sagte er, alle seien sich einig, dass die Gesundheit eine Priorität und wirtschaftliche Aktivität ein Muss seien. Er betonte, dass die Regierung nach besten Lösungen im Umgang mit Covid-19 bei der Durchführung wirtschaftlicher Aktivitäten gesucht habe. Die Pandemie habe zu einem Abwärtstrend geführt. Obwohl er darauf optimistisch reagiere, fordere er alle Parteien auf, jederzeit wachsam zu bleiben. Der Präsident sagte auch, dass die tägliche Positivitätsrate Indonesiens am 12. September 2021 bei 2,64% und damit besser als die von 8,34% weltweit liege. In Bezug auf die Impfung habe Indonesien 72,76 Millionen Menschen oder 34,94% der Bevölkerung erreicht. Der Präsident sagte weiter, dass die Regierung der Geschäftswelt eine Reihe von Anreizen gegeben habe. Die Covid-19-Pandemie sei eine Herausforderung für den Tourismussektor, sich zu entwickeln und zum nationalen Einkommen beizutragen. Dieser Sektor sei der am stärksten von der Covid-19-Pandemie betroffene Sektor mit einem drastischen Rückgang der Zahl der Touristenbesuche. Dies sagte Vizepräsident Ma'ruf Amin gestern beim Global Tourism Forum 2021 im Raffles, Jakarta. In Indonesien sei die Zahl der ausländischen Besucher im Jahre 2020 im Vergleich zu 2019 um 75,03% gesunken. Die Zahl der ausländischen Touristen, die Indonesien im Jahre 2020 besuchten, betrug nur 4,02 Millionen, werden im Jahre 2019 16,11 Millionen Menschen des Landes, das Land besuchten. Er sagte, die harten Bedingungen im Tourismussektor seien in vielen Ländern zu spüren. Daher war 2020 das härteste Jahr für die Tourismusindustrie auf globaler Ebene. Um diese Sparte wieder zu beleben, hoffe er, dass das Global Tourism Forum 2021 strategische Empfehlungen ergeben und die Wirtschaft der Gemeinden bewegt werde. Der Minister für Tourismus und Kreativwirtschaft Sandiaga Uno sagte, dass es zwei wichtige Botschaften bei der Eröffnung des Jahrestreffens 2021 des Global Tourism Forum GTF gab, das in Indonesien stattfand. Die erste Botschaft ist Vertrauen und möchte der Welt signalisieren, dass sich Indonesien den Tourismussektor mit sehr strengen Gesundheitsprotokollen eröffnen wird. Das sagte Sandiaga Uno am Mittwoch bei der Eröffnung des GTF Leaders Summit Asia 2021 in Jakarta. Die zweite Botschaft, so Sandiaga, ist eine Botschaft der Wiederbelebung, was bedeutet, dass der Tourismussektor, der 14 Millionen Arbeitsplätze geschaffen hat, bereit ist, wiederbelebt zu werden. Außerdem sagte der Minister, die Tourismusindustrie habe via zum Bruttoinlandprodukt zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Stärkung der lokalen Bevölkerung beigetragen. Er dankte auch den regionalen Organisationen, insbesondere dem Verband Südostasiatischer Nationen, ASEAN, der verschiedene Anstrengungen zum Schutz dieses Sektors unternommen hat. Insgesamt 32 Länder nehmen vom 5. bis 17. September 2021 an der 2. Konferenz der Justizorganisation der Mitglieder der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, JOIC, und am Nationalsymposium Seil, die vom indonesischen Verfassungsbericht veranstaltet wird. Basierend auf einer schriftlichen Erklärung des Verfassungsgerichts am Mittwoch in Jakarta, stand die 2. Konferenz unter dem Thema Menschenrechte und Konstitutionalismus, der Beitrag der Justiz in muslimischen Ländern. Neben den OIC-Mitgliedsländern nahmen an dieser internationalen Aktivität auch einheimische Partner teil. Allerdings nahmen die Delegationen aus der Türkei und Pakistan daran gemeinsam dem indonesischen Verfassungsgericht auch als Gastgeber teil. Die Wahl des indonesischen Verfassungsgerichts zum Gastgeber des JOIC-Treffen ist ein Mandat der Istanbul-Deklaration im Jahre 2018. Die Konferenz wurde zu einem der wichtigen Foren, um die Qualität der Entscheidungen des Verfassungsgerichts zu verbessern. Durch das Treffen können die Delegierten Ideen oder Erfahrungen derselben Institutionen aus verschiedenen Ländern austauschen. Darüber hinaus ist diese Konferenz die Gelegenheit für Indonesien, seine Position als demokratischer Rechtsstaat mit der Ideologie der Pancasila weiter zu stärken. Die malaysische Regierung hat gespendete Ausrüstung und Medikamente im Zusammenhang mit Covid-19 an Indonesien am Mittwoch über den Flughafen Sabang im Bundesstaat Selangor geschickt. Die Hilfe wurde vom malaysischen Außenminister Saifuddin Abdullah und dem malaysischen Verteidigungsminister Hisamuddin Hussein an den indonesischen Botschafter in Kuala Lumpur Hermono überreicht. Saifuddin Abdullah sagte, diese Hilfe spiegelte die guten und starken Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Als nächste Nachbarn wurden Malaysia und Indonesien bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie weiterhin eng zusammenarbeiten. Die Spenden Malaysias umfassten ISO-Tankcontainer mit flüssigem Sauerstoff, Sauerstoffkonzentratoren, therapeutische Medikamente und medizinische Einwegartikel. Diese Hilfslieferung wurde mit Flugzeugen der Royal Malaysian Air Force geliefert. Andere Artikel werden noch stufenweise angeliefert. Bei dieser Gelegenheit bedankte sich der indonesische Botschafter in Kuala Lumpur Hermono bei der Regierung und dem Volk von Malaysia für die Spende zur Hilfe in der Pandemie. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.863,04 Rupia. Der Schweizer Franken erzielte 15.515,11 Rupia. Der US-Dollar stand heute bei 14.228,65 Rupia. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 25 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 75 bis 95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Of Indonesia.
Der Kommentar hat heute Indonesien wird Medizintourismus aufbauen zum Thema. Die Covid-19-Pandemie hat fast alle Länder der Welt im Umgang mit der Verbreitung und den Opfern der Exposition ins Chaos gestürzt. Ganz zu schweigen von der Zahl der Opfer, die an einer Infektion mit dem in jedem Land aufgetretenen Coronavirus starben, war ziemlich besorgniserregend. Jedes Land hat seine eigenen Möglichkeiten, mit Opfern umzugehen, aber im Allgemeinen handelt es sich bei der medizinischen Behandlung während einer Pandemie um eine Isolationsbehandlung in Krankenhäusern oder an Orten, die von der Regierung zur Selbstisolation zu Hause bestimmt wurden. In Bezug auf die Behandlung in Krankenhäusern zeigt sie, dass aufgrund von Untersuchungen einer der internationalen Forschungseinrichtungen in Indonesien ein positiver Trend zu Investitionen im Gesundheitssektor zu verzeichnen ist und viele Patienten in Gesundheitszentren gehen. Darüber hinaus hat auch der Aufbau regionaler Gesundheitszentren auf der Grundlage traditioneller Gesundheitsmethoden wie Kräuterbäder zu Devisen für das Land beigetragen. In einer virtuellen Koordinierungssitzung zur Bildung des Indonesia Health Tourism Board IHTB am Mittwoch wurde beschlossen, dass die Regierung den Medizintourismus nicht nur für indonesische Bürger, sondern auch für ausländische Staatsangehörige entwickeln wird. Der koordinierende Minister für Maritime Angelegenheiten und Investitionen, Luhut Binsar Panjaitan, sagte, der Hauptzweck der Einrichtung des IHTB sei die Überwachung und Entwicklung des Gesundheitstourismus in Indonesien. IHTB soll auch das öffentliche Misstrauen gegenüber medizinischen Einrichtungen in Indonesien minimieren und die Wertschöpfung für die Volkswirtschaft erhöhen. In seinem Vortrag erklärte Minister Luhut, dass das Bewusstsein der indonesischen Bevölkerung für gesundheitliche Probleme einen positiven Trend aufweise. Laut einem Brief von Kompas.com am Mittwoch erreichten die Ausgaben im Gesundheitssektor des Jahres 2018 337 US-Dollar pro Kopf und der Anstieg der ausländischen Direktinvestitionen im Gesundheitssektor mit den höchsten Investitionen kam aus Singapur, Australien und China. Das Gesundheitsministerium vereinfacht verschiedene Regelungen, um die Umsetzung des Medizintourismus zu unterstützen. Gesundheitsminister Budi Gunadi Sadikin sagte, dass die durchgeführten Vereinfachungen den Einsatz von ausländischem Gesundheitspersonal, die Praxis indonesischer Ärzte, die ihren Abschluss im Ausland gemacht haben und die Zulassung im Krankenhaussektor umfassen. Die Entwicklung des indonesischen Gesundheitstourismus umfasst Medizintourismus basierend auf erstklassigen Dienstleistungen, Fitness- und Kräutertourismus basierend auf Spa, traditionelle und pflanzliche Gesundheitsdienstleistungen, Gesundheitssporttourismus basierend auf Sportveranstaltungen sowie wissenschaftlichen Tourismus basierend auf Meetings, Incentive, Conventions, Exhibition oder MICE. Tatsächlich ist die Entwicklung des Medizintourismus in mehreren asiatischen Ländern seit langem entwickelt. Während es in Indonesien seit der Verabschiedung der regionalen Autonomie entwickelt wurde, seine Entwicklung ist jedoch nicht optimal. Seit die COVID-19-Pandemie aufgetreten ist und die Situation Reisen ins Ausland unmöglich gemacht hat, müssen Gesundheitseinrichtungen und Gesundheitspersonal in Indonesien in Verbindung mit staatlichen Schutz zur Verhinderung einer Übertragung zuverlässiger und professioneller sein. Darüber hinaus ist die Einbeziehung traditioneller Behandlungsmethoden mittlerweile auch ein Trend in der Gesellschaft mit dem Geist der Rückkehr zur Natur. Darüber hinaus finden sich in Indonesien viele pflanzliche Inhaltsstoffe aus traditionellen Pflanzen zur Behandlung. In Indonesien sind verschiedene neue Entdeckungen von einheimischen Pflanzen Indonesiens als alternative Medizin zur Behandlung von Krankheiten aufgetaucht. Hoffentlich kann der Medizintourismus in Zukunft die beste Lösung sein, um der internationalen Gemeinschaft die Fähigkeit der Medizin- und Gesundheitsmethoden in Indonesien vorzustellen. Dies wiederum ist ein Mittel, um die Fähigkeiten und die Professionalität des indonesischen medizinischen Personals weltweit zu steigern. Soweit Kommentar.
Internationales Quiz 2021. Voice of Indonesia veranstaltete erneut ein Quiz, das VOI Internationales Quiz 2021. Gewinnen Sie attraktive Preise und Trostpreise von Voice of Indonesia. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.voinews.id und www.voinews.id/German. Ich hoffe, Sie haben Glück.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Wir beginnen Vergangenheit und Gegenwart mit dem 16. September 1987, als das Montrealer Protokoll unterzeichnet wurde. Das Montrealer Protokoll ist ein internationaler Vertrag zum Schutz der Ozonschicht, in dem die Produktion einer Reihe von Substanzen verhindert wird, von denen angenommen wird, dass sie für den Abbau der Ozonschicht verantwortlich sind. Dieser Vertrag wurde am 16. September 1987 zur Unterzeichnung aufgelegt und ist seit dem 1. Januar 1989 in Kraft. Aufgrund dieses internationalen Abkommens schließt sich das Ozonloch in der Antarktis langsam. Dieser Vertrag gilt als Beispiel für eine erfolgreiche internationale Zusammenarbeit. 1994 erklärte die Generalversammlung der Vereinten Nationen den 16. September zum Weltozonschutztag. Willkommen zum 16. September 1975, dem Unabhängigkeits von Papua-Neuguinea. Papua-Neuguinea liegt im östlichen Teil der Insel Papua und grenzt am Westen direkt an die Provinz Papua-Indonesien. Im 19. Jahrhundert wurde die nördliche Teil Papua-Neuguineas von Deutschland kontrolliert, während der südliche Teil eine Kolonie Australiens wurde. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Australien vom Völkerbund mit der Herrschaft über den östlichen Teil der Insel Neuguinea beauftragt. Papua-Neuguinea wurde am 16. September 1975 von Australien unabhängig. Wir enden Vergangenheit und Gegenwart mit dem 16. September 1975, dem Geburtstag der indonesischen Badmintonspielerin Chandra Wijaya. Chandra Wijaya ist ein legendärer indonesischer Badmintonspieler. Bei den Olympischen Spielen 2000 gewann er eine Goldmedaille. Er ist einer der besten Männer-Doppelspieler in Indonesien je hatte. Im Jahre 2000 gewann er in Sydney in Partnerschaft mit Tony Gunawan die Auszeichnung zum Weltsportler des Jahres Eddie Chung Player of the Year Award. Chandra Wijaya hat auch internationale Badminton-Turniere gewonnen, nämlich All England, Asia Championship, World Grand Prix Championship und Japan Open. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Kamu harus bahagia. kita harus bahagia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Unser Indonesien behandelt heute das Thema UNDP wird Deponien nach dem Erdbeben in Palu wieder aufbauen, gelesen von Sri Unun. Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, UNDP, plant den Wiederaufbau einiger Deponien, die wegen des Erdbebens in Palu, Zentral Sulawesi, beschädigt sind. Der Bau der Deponie von TPA Kawatuna, Palu verwendet Geldmittel der Weltbank, die vom UNDP verwaltet werden. Zurzeit befindet sich dies noch im Ausschreibungsprozess. Der Sekretär des Umweltdienstes der Stadt Palu, Firman, erklärte, wie die Nachrichtenagentur Antara am Montag in Palu berichtete, dass das UNDP einen Müllsammelteich in der Zone 3 von TPA Kawatuna, der wegen der Bebenauswirkungen am 28. September 2018 beschädigt sind, wiederbauen wird. Die Fläche für die Baurenovierung beträgt ca. 1,3 Hektar. Die Bauweise verwendet das System von Sanitary Landfill oder das Muster der Müllentsorgung, in dem der Müll in einer konkaven Stelle gehäuft wird und dann verdichtet und mit Boden wieder gehäuft wird. Diese Methode dient dazu, um starken Geruch und andere soziale Probleme zu vermeiden. Firman fügte hinzu, dass die Zone 3 von TPA wieder aktiviert werden muss, da Zone 2 von TPA bereits Überkapazität aufweist. Der Wiederaufbau einschließlich der Bau einer Brückenwaage dient dazu, Belastung der Reinigungsflotte zu messen. Die Bautätigkeit beginnt voraussichtlich Ende 2021 oder spätestens Anfang 2022. Diese Tätigkeit ist Teil der Bemühungen, um die Rehabilitation und den Wiederaufbau nach der Katastrophe zu beschleunigen. Laut Firman ist der Einsatz des Systems von Sanitary Landfill sehr effektiv, da es das von Abfällen erzeugte Abwasser neutralisieren kann, bevor es in bestimmte Kanäle eingeleitet wird. Das Abwasser, das einen Neutralisationsprozess durchlaufen hat, schädigt die Umwelt nie. Es kann sogar helfen, Pflanzen zu düngen. UNDP hat Aspekte des sozialen Umfelds berücksichtigt, da das die Deponie von TPA Kawatuna in der Nähe von Wohngebieten liegt. Er erklärte, dass die Anwesenheit von UNDP zur Erleichterung des Baues von unterstützenden Einrichtungen für die TPA der Stadtregierung von Palu bei ihren Bemühungen zur Erholung nach dem Erdbeben, dem Tsunami und der Verflüssigung, die Palu und Umgebung heimgesucht haben, sehr geholfen hat. Firman sagte dazu weiter, die Katastrophenwiederherstellung erfordere die Beteiligung verschiedener Parteien, insbesondere weil die Regierung immer noch auf die aktuelle COVID-19-Pandemie konzentriert. Liebe Zuhörer, das war Unser Indonesien.
Nationales Quiz 2021. Voice of Indonesia veranstaltet erneut ein Quiz, das VOI Internationales Quiz 2021. Gewinnen Sie attraktive Preise und Trostpreise von Voice of Indonesia. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.voinews.id und www.voinews.id/German. Ich hoffe, Sie haben Glück.
Thank you.
aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
In unserem heutigen Programm Wunderbares Indonesien lade ich Sie dazu ein, nach Aceh zu reisen, um den Siling-Tanz näher kennenzulernen. Der Siling-Tanz soll im 18. und frühen 19. Jahrhundert entstanden sein. Im Leben der Gayo-Gemeinde wurde dieser Tanz in der Vergangenheit in zwei traditionellen Prozessionen ausgeführt, nämlich beim Bau eines neuen Hauses und zum Baden und zur Krönung des Königs oder Munikni Reje. Während des Hausbaus wird der Siling-Tanz auf Holz oder Berelintang getanzt, das zwischen zwei Fundamenten mit einer Höhe von 8 bis 12 Metern über dem Boden kreuzt. Am Tag zuvor wird dieser Tanz auf einem Tablett oder Behälter mit Essen in einer bodennahen Position getanzt. Siling wird auch kurz vor der Einweihung oder Krönung eines Königs getanzt. Der Tanz findet auf einem offenen Feld oder in der Nähe einer Wasserquelle an einem Seeufer statt. Im Rahmen des Krönungszuges wird regelmäßig Siling dem König als Symbol der Selbstreinigung und eventuelle Fehler bei seiner Führung vorgeführt. Die Tanzbewegungen sind sehr dynamisch und heroisch. Nicht jeder kann Siling auf Holz wegen dessen geringer Breite tanzen. Oft fasten die meisten männlichen Tänzer am Tag vor dem Tanzen, damit auch magisch-religiöse Elemente von diesem Tanz ausgehen. Er wird von mystischer, kraftvoller Poesie begleitet und kann als Tanz beschrieben werden, der so energisch, dynamisch und symbolisch ist. Die Bewegungen von der Vogelart der Region, dem sogenannten Ungo, werden dargestellt und imitiert. Die Philosophie des Tanzes ist Kraft, Schatten, Frieden und Harmonie zwischen den Bewohnern des Hauses und der Natur zu bringen. Der Siling-Tanz wird jetzt selten getanzt und wurde so lange nicht mehr vorgeführt. Daher hat sich das Generaldirektorat für Kultur des Ministeriums für Bildung und Kultur im Jahr 2017 bemüht, diesen Tanz wieder zu beleben. Einer dieser ist die Rekonstruktion des Tanzes aufgrund kontinuierlicher Forschungen und langer Diskussionen mit lokalen Kulturexperten und Wissenschaftlern. Obwohl Siling selten aufgeführt wird, gilt dieser Tanz nicht als ausgestorben, da Elemente der Siling-Tanzbewegung noch in anderen traditionellen Tanzen in Gayo verwendet werden, auch wenn sie nicht so umfassend sind. Das war unser Bericht über den Siling-Tanz. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören.
Voice of Indonesia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Liebe Zuhörer, die Behandlung und Vorbeugung von akuten Wunden wie Traumawunden, Nähten und Schrumpfwunden sind wichtig, um nicht zu chronischen Wunden werden. Die Wundbehandlung sollte so weit wie möglich durchgeführt werden, um das Auftreten leichter bis schwerer Komplikationen zu vermeiden. Wenn sich eine Wunde bildet, können Komplikationen durch das Vorhandensein und Eindringen von Bakterien ausgelöst werden, sodass eine Infektion verursacht wird. Daher muss die Behandlung effektiv durchgeführt werden, um eine anhaltende Infektion zu vermeiden. Normalerweise benutzt man bei der Wundbehandlung Pflaster. Die derzeit im Umlauf befindlichen handelsüblichen Pflaster enthalten jedoch meist keine Wirkstoffe, sodass sie weniger wirksam bei der Wundheilung sind. Auch die Verwendung von Pflaster als Wundabdeckung kann bei längerer Anwendung die Ästhetik der Haut beeinträchtigen. Um ein wirksames und bequem anzuwendendes Medikament zur akuten Wundheilung zu erhalten, versuchte eine Gruppe von Studenten der Gajah Mada Universität UGM Yogyakarta ein Nanospray aus der Kombination aus Duftendem, Pandanblatt extra und Nelkenblüten als entzündungshemmendes Mittel, Antiseptikum und tropische Anästhetikum herzustellen. Liebe Zuhörer, die Gruppe der UGM-Studenten Aufa Lutfi Ambar Ferry Sandri, Bondan Setyoko Galih Patria Niluwayan, Putri Dewi Angelina und Alma Rizki Fadila hat eine Forschung über Nanospray in Kombination mit Pandanblatt Extrakt und Nelkenblüte als entzündungshemmendes antiseptisches und lokal Anästhetikum zur akuten Wundheilung durchgeführt. Aufa sagte, dass sie auch die Tabenschalen Chitosan in Kombination mit Nanospray verwendeten. Dieses Material ist leicht zu absorbieren und bildet eine Filmmembran als Träger für den Wirkstoff. Zur Herstellung von Nanospray wird eine Extraktion duftender Pandanblätter und Nelkenblüten durchgeführt. Dann werden die beiden Extrakte kombiniert und andere Zutaten hinzugefügt, um zuerst eine Emulsionszubereitung herzustellen. Diese Emulsionszubereitung wird dann mit zur Homogenität verarbeitet und erzeugt Partikel in Nanogröße. Die entstandene Nanoemulsion wird dann in eine Sprühflasche gegeben, sodass sie zum Nanospray wird. Die mitforschende Studentin Bondan fügt hinzu, dass die Studierenden bei ihrer Forschung einige Tests mit Nanospray-Präparaten durchgeführt haben. Die Tests umfassen den organoleptischen Test, Test der spezifischen Dichte, Test der Nanopartikelgröße, pH-Test, Viskositätstest, Stabilitätstest, das Molecular Docking und den Gehalttest der minimalen Bakterienhemmung. Das Messergebnis mit der Verwendung des Partikelgrößenanalysators haben gezeigt, dass der durchschnittliche Durchmesser der erfolgreich synthetisierten Nanopartikel 66,36 Nanometer beträgt. Damit habe es die Anforderungen an die Größe der Nanoemulsion erfüllt, die im Bereich von 10 bis 1000 nanometer leak. Liebe Zuhörer, Bonden erklärte dazu weiter, dass Nanospray habe einen durchschnittlichen pH-Wert von 4,33. Der pH-Wert entspricht dem pH-Wert der Haut und stellt bei der Anwendung keine Gefahr dar. Darüber hinaus wurde für andere Qualitätstests wie Viskositätsniveau und spezifisches Gewicht das gebildete Nanospray auf gute Qualität getestet. Anschließend zeigte der Stabilitätstest der Zubereitung, dass die Nanospray-Zubereitung sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Temperaturen formstabil bleibt. Was Qualität angeht, zeigen die Ergebnisse der Tests dieses Präparats, dass dieses Kombinations-Nanospray bereits eine gute Qualität aufweist, einfach zu verwenden ist und nicht leicht beschädigt ist. Darüber hinaus zeigte sie aus dem minimal hemmenden Bakterientest, dass die Duty-Nanospray-Kombination aus Pandan-Duftblattextrakt und Nelkenblütenextrakt verursachte Hemmzone deutlich größer als bei normalen Wundheilmitteln ist. Daraus kann geschlossen werden, dass das Nanospray von der duftenden Pandan-Duftextrakt und Nelkenblüte eine bessere antiseptische Wirkung als andere Wundheilmittel hat. Die entzündungshemmende und die anästhetischen Wirkungen wurden durch in silikomolekulares Andocken durchgeführt, um die Stärke der Bindung zwischen dem Wirkstoff und den menschlichen Rezeptoren im Zusammenhang mit entzündungshemmenden und anästhetischen Wirkungen zu sehen. Die Ergebnisse des molekularen Dockings zeigten, dass das Nanospray eine stärkere Bindung als der Wirkstoff von einfachen Wundheilmitteln am menschlichen Rezeptor hat. Dies beweist, dass dieses Kombination Nanospray eine bessere entzündungshemmende und anästhetische Wirkung als rote Wundheilmittel hat. Liebe Zuhörer, das war dies und das.
Voice of Indonesia veranstaltete erneut ein Quiz, das VOI Internationales Quiz 2021. Gewinnen Sie attraktive Preise und Trostpreise von Voice of Indonesia. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.voinews.id und www.voinews.id/German. Ich hoffe, Sie haben Glück.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Heute möchten wir Ihnen über ein Lied erzählen, das von der Jazzsängerin Indonesiens Ermi Kulit gesungen wird. Ermi Kulit, eine indonesische Jazzsängerin, die ihre Karriere im Jahre 1973 begann, bis heute hat sie mehr als 20 Alben produziert. Bekannt wurde ihr Name durch die Veröffentlichung des Lieds Pasrah oder auf das Ich gebe auf von Rian Kyoto und das Lied Kasih oder auf das Meine Liebe auch von Richard Kyoto. Das Lied Kasih beschreibt die Geschichte einer Frau, die ihren Geliebten nicht mehr an ihrer Seite hat. Sie stellte es sich jedoch immer vor und träumte davon, weil er der Einzige war, den sie liebte. Liebe Musikfreunde, hier ist Ermi Kulit mit dem Lied Kasih, oder auf Deutsch, meine Liebe. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Percayalah kepada diriku.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.